Amen und Halleluja. Ich habe so eine Gewissheit über heute Morgen. Der Geist Gottes hat uns Herrlichkeit geschenkt. Jetzt in dem Ganzen, in der Anbetung. Ich habe Hühnerhaut bekommen. Und das ist immer ein gutes Zeichen in solchen Momenten, weil Gottes Geist dem Thomas und in seinem Team geschenkt, dass er euch die Seele geöffnet hat und einige von euch haben Ruhe gefunden. Einige von euch können Stress ablegen. Einige haben den Glauben, den sie heute Morgen noch nicht hatten, jetzt bekommen. Ich bin ganz fest davon überzeugt, weil das ist die normale Reaktion, wenn Herrlichkeit durch Melodie das Herz erreicht. Das war beim Saul dort mal so. Das war bei mir schon hunderte Male so. Wenn die Kraft von dieser himmlischen Melodie unser Herz erreicht, dass die Seele aufgeräumt wird. Es ist einfach plötzlich nicht mehr da. Das Problem ist nicht mehr da. Danke, Thomas, hast du dich brauchen. Danke euch als Team. Weil jetzt ist der Zeitpunkt da, wo ich euch ganz bewusst sage, das ist ein Zeitpunkt, den ihr nicht vergehen dürft. Es ist der Zeitpunkt, wo, wenn Gottes Geist in das Herz spricht, sagt, heute ist der Tag des Heils. Heute ist der Tag der Rettung. Heute ist der Tag deiner Wiederherstellung. Heute ist der Tag. Und alle von euch, die den Eindruck haben, jetzt meine Seele ist durchgespült. Mein Geist ist frei. Er klebt nicht mehr zwischen den Seelen. Die Zangen, die ihm oft viel beschweren. Nehmt das ernst, nutzt die Zeit, kommt nach dem Gottesdienst dafür, lasst für euch beten, wenn euch eine Sorge beschäftigt, wenn euch eine Krankheit beplagt. Das ist der Moment, aber wir müssen den Moment, den ihr jetzt habt, festhalten. Könnt ihr das? Machen Sie bitte. Ihr tut dem Thomas, unserer Gemeinde, hier die grösste Ehre, wenn ihr euch als die erweisen, die treu sind und wenn Gott euch das Geschenk macht, darauf festhaltet und auspackt. Amen. So, jetzt schwiege ich gerade wieder. Annette, du bist dran.
Also während dem Worship ist mir eine Situation eingefallen. Wir haben den Simeon, Sarah und den Fini begleitet. Er hat Predigt gehabt, der Simeon. Und Sarah ist da vorne auf dem Boden geknüllt. Und ich habe plötzlich gewusst, ich muss ihr etwas sagen. Und ich habe mich innerlich eigentlich gedruckt. Und ich habe hin und her überlegt und habe gedacht, nein, ich kann ihr das auch sagen, wenn wir wieder daheim sind. Und dann hat Gott gesagt, wenn du es ihr jetzt nicht sagst, dann ist es wie zu spät. Und ich habe gedacht, okay, wenn ich sterbe, ich sag's. Und ich habe der Sarah gesagt, Sarah, du wirst ein zweites Baby haben. Und das ist zu dem Zeitpunkt so nicht klar gewesen, ob das kann sein. Und wer ist da? Der Caleb. Halleluja! Ja, und der Caleb ist wirklich ein Sonnenschein. Er ist so ein liebes Baby. Also wir sind von Gott wirklich reich beschenkt, natürlich auch als Großeltern. Ja, der Freitag ist jedes Mal eine Herausforderung. Manchmal, wenn ich mit jemandem gehe, wo ich mich erst muss finden mit ihm, umso mehr. Aber an dem Freitag bin ich mit der Eliyama gewesen. Sie ist aus Indien und von ihr kann ich einfach viel lernen. Sie ist sehr direkt, sehr unkompliziert, sehr voller Hoffnung. Und wir gehen in den Park und wir sehen zwei junge Leute, es hat so ein Rondell dort, die sind mit lauter Musik am Tanzen. Und dann sagt Eliyama, du, ich glaube, die brauchen mal eine Pause. Die sehen so verschwitzt aus. Und dann sind wir die Treppe hochgelaufen und haben sie angesprochen und das kann beides passieren. Totale Ablehnung oder irgendwie totale Freude. Er hat sich erst schnell überlegen, verstehe ich die jetzt auf Schweizerdeutsch? Nein, er spricht Portugiesisch. Aber sie ist aus Deutschland und sie spricht Deutsch und hat ganz kurz gesagt, du, die will etwas über Gott sagen. Und dann hat er so Freude gehabt. Er hat sich gefreut, er hat welle über Gott reden und hat uns welle sagen, dass sie zwei zusammen sind, das hat Gott geführt. Und ich habe gewusst, die Türe ist offen. Für Jesus. Wir haben für sie betet und dann hat erst er, weil er hat inzwischen, wir haben das auf Portugiesisch, das Gebet, erst er hat sein Leben Jesus gegeben. Sie hat geduldig gewartet, obwohl sie auch Portugiesisch kann, bis er voller Freude Jesus eigentlich fast schon anbetet hat. Und dann hat sie auch betet, Jesus, Herr, komm in mein Leben. Und die zwei sind so voller Freude gewesen, dass ich gesagt habe, wir haben euch ja gesehen, wo ihr tanzt habt. Würdet ihr jetzt einfach nochmal so Ehr von Jesus für euch einen ganz kurzen Tanz machen? Und tatsächlich. Der passende Vers dazu ist, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden.
Amen. Halleluja. Gottes Wort wirkt. Ich weiß nicht, wer letztes Mal da war, als ich angefangen habe mal mit dem Epheserbrief. Wir werden ja in den nächsten paar Mal immer wieder ein Stück weitergehen und Waffenrüstung kennenlernen. Aber für die, die nicht da waren, die Leute, es ist so eine interessante Geschichte. Ich wäre am liebsten dort mal, wäre ich gerne in Ephesus dabei gewesen. Das war so eine Erweckung, müsst ihr euch vorstellen, wo in Apostelgeschichte 18 am Schluss und im Kapitel 19 wird uns das vorgestellt, wie der Paulus nach Ephesus gekommen ist. Und er war 2 Jahre dort, gewesen, ist nachher von den Juden rausgefallen worden, ist in die Schule von Tyrannus gegangen, hat predigt und hat predigt und predigt. Und dann ist etwas ganz Gewaltiges passiert, eine Erweckung. Innerhalb von 2 Jahren sind über 20'000 Leute zum Glauben gekommen. Sagt eigentlich die Geschichte. Und das ist so etwas Gewaltiges. Das verreißt mir das Herz. Ich möchte am liebsten dort sein, den Paulus umarmen und all seine helfen und möchte ein bisschen von dem schmecken. Von dem schmecken, was ist das gewesen? Was ist das gewesen? Und es packt mein Herz. Und ich denke mir, Herr, wenn das in Ephesus möglich ist, wo die Götter verehrt worden sind, wo Tempelhurerei war, wo Okkultismus war, wo all das Schlimme war und die Leute gekommen sind und ihre Zauberbücher verbrannt haben, dann muss es doch auch heute möglich sein. Das ist das, was mich antreibt. Und ich will eigentlich den Worship, die Worship-Freude mit euch, die Anbetungsfreude mit euch mit reinnehmen. Das ist möglich. Das ist nicht aufgeschrieben, dass wir eine Geschichte haben, die wir lesen können, sondern dass wir ein Beispiel haben. Ein Beispiel haben in einer verrückten Welt, wo wir jetzt gerade sind. Man weiss ja gar nicht, wohin man schauen soll. Es klopft und tätscht. Und letzte Nacht ist fast die Welt aus der Fuge gefallen, wo der Trump angeschossen worden ist bei einer Wahlstaatsveranstaltung. Da muss man sich fragen, was ist los? Was ist los? Und ich bin nicht für eine Partei, dort eine Partei. Nein, ich bin Reich Gottes Partei. Ich bin Reich Gottes Vertreter. Und das ist etwas Wunderbares. Aber es heisst auch, dass wir als Reich Gottes Vertreter einstehen für die Welt. Und wenn ein Ruck passieren kann in dieser Finsternis, dann ist das nur durch Jesus Christus möglich. Und darum gehen wir heute weiter in der Waffenrüstung oder in der Vorbereitung. Wir müssen das jetzt richtig auslegen und kommen heute zu dem in dem Allem. In dem Allen. Es geht um Jesus. In dem Allen. Es geht um Jesus. Der Text dazu ist, in dem Allen werdet stark in dem Herrn und der Macht seiner Stärke. Das wird jetzt einfach mal so stehen lassen. Das ist die Eröffnung. Das hätte Paulus gesagt, das ist das Wichtigste. Das sage ich jetzt gerade am Anfang. Es gibt Leute, wo, wenn sie die Waffenrüstung zitiert, also ich kann sie ja auswendig ganz aufsagen, aber wir müssen ein bisschen Zeit sparen, schon am Anfang. Es gibt Leute, die fangen, wenn man sagt, hast du die Waffenrüstung aufsagen, fangen sie an, ja, zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Angriffe des Teufels. So fangen sie an. Sie lassen den Vers 10 einfach weg. Aber wenn wir den Vers 10 weglassen, wenn wir die Waffenrüstung zitieren, haben wir schon verloren. Da wo der Teufel muss nicht einmal einen Schuss tun, werden wir zusammensacken. Weil es heisst, in dem Allen, sofort sagen, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Wir werden das heute ein bisschen neuer anschauen, das in dem. Aber es gibt auch Leute, die einfach sagen, zitieren wir die Waffenrüstung, die fangen dort an und sagen, werdet stark in dem Herrn. Das geht natürlich auch. Aber das in dem ist ganz wichtig. In dem ist, ich habe es da aufgeschrieben, die Voranstellung, in dem, das steht tatsächlich dort. Luther schreibt zuletzt oder über dem Allen, kann man auch übersetzen. Aber in dem werdet stark. Jetzt muss ich sich fragen, ja, worin sollen wir denn stark werden? Wenn wir nämlich das weglassen, in dem, dann verlieren wir den realen Bezug zu dem, was der Paulus gemeint hat. Und das machen im Fall sehr viele Leute. Waffenrüstung wird einfach dargestellt. Natürlich ist die Waffenrüstung uns gegeben für jeden Moment im Leben. Aber wenn der Paulus schon sagt, in dem, sollten wir doch schauen, um was es geht. Wir haben das letzte Mal ein bisschen neuer angeschaut. Der Paulus fordert uns da auf, in dem für alles, was Gott uns anvertraut hat, Hab und Gut, wo in den vorangehenden Kapiteln beschrieben ist, stark zu werden und in der Macht von seiner Stärke und dafür einzustehen. Das sind Kapitel 4, 1 bis 16, für unsere Gemeinde. Der Jesaja klagt in einer Prophetie, fragt er, wo sind die Wächter? Wo sind die Fürbitter? Gott sagt sogar selber in Jesaja 59, gegen Schluss, sagt er, ich war verwundert, dass da kein Fürbitter war. Wo sind die Männer, die ich rief? Ihre Mauern sind kahl, ihre Mauern sind leer. Wo sind sie? Wir für die Gemeinde eintreten. In dem sollen wir stark sein, im Herr. Nicht zurückhaltend. Mutig beten für die Gemeinde. Mutig für da eine Person, die da die Hirtenschaft übernimmt. Mutig. Jetzt müssen wir mit Thomas sagen, es verzagt sie. Wir müssen jetzt den Panzer von Dankbarkeit anhaben und nicht verzagt dazu. Jetzt beten wir schon so lange her. Jetzt muss ich mir helfen. Ich komme nicht mehr auf. Jetzt bin ich gerade, mein Rücken ist gerade, meine Hüfte. Nein. Wir sind in dem Lobpreis und können sagen, Herr, wir brauchen jetzt da Hilfe. Wir sind die Hirtenschafe, wir sind die Schafherren ohne Hirt. Nicht ganz, aber wir wollen auch wieder einen. Wir wollen nicht so einen Käuflichen, so wie der Schole, sondern wir wollen einen, der verwachsen ist da. In dem allen. Für unser persönliches Leben. Wer kämpft für euch für sein eigenes Leben? Oder kämpfen wir so ums Überleben? Das ist ein Unterschied. Wenn Waffenrüstung habt, dann steht doch ein. Sagt, ihr seid nicht Leute, ihr seid nicht Personen. Ihr seid Menschen und Gotteskind. Heute wird von Zahlen geredet, von Human Resource, von Leuten und von Personen. Nein, wir sind keine Leute, wir sind keine Personen, wir sind keine Zahl, auch keine AHV-Nummer. Wir sind Menschen, von Gott geschaffen zu seiner Herrlichkeit. Und wir sind als Gotteskind, können wir für unser Leben einstehen. Und das sollen wir auch, laut Paulus. Drittens, für unsere Arbeitsstelle. Wenn jemand kommt und sagt, ich habe die Arbeitsstelle verloren. Oder ich werde hässlich gemacht, ich werde immer gemobbt. Ich bete für dich. Es ist ja gut, aber stimmen wir ein. Stimmen wir ein, nehmen Platz ein. Vielleicht müssen wir dem, der gefeuert worden ist, auch gesagt, hey Leute, jetzt hast du Zeit, um an dir zu arbeiten. Aber einstehen, dass die Gemeinde ihren Platz behalten, liegt auch darum, sie haben nichts, weil sie nicht beten. Und manchmal geht es eine lange Zeit. Aber es ist auch viel Widerstand in der Welt. Wir werden ja immer geringer. Wir müssen unsere Kräfte sammeln, stark sein füreinander. Dass unsere jungen Leute Arbeitsstellen bekommen, die gut sind, dass sie gute Chefs haben. Dafür muss man ringen. In der menschlichen Gesellschaft ist man angegriffen. Wie oft wird bei mir gesagt, du kannst das Geld so geben. Das ist doch kein Angriff, das ist schon Geld. Meine Güte, wie viel wird unter der Hand geschaufelt? Kannst du mir schnell helfen, den Lastwagen einladen? Habe ich gesagt, mache ich. Habe ich geholfen am Schluss, habe ich gemerkt, der hat das Zeug, das auf der Baustelle rumliegt, in seinen Lastwagen geladen. Ich habe ihm geholfen. Ich depp. Und dann war es noch ein Bauleiter. Man muss aufpassen, da muss man kämpfen. Da muss man wirklich sagen, Herr, bewahre mich von diesen Versuchungen, wo ich reingehe, wo ich es nicht merke. In der Ehe. Das ist Ehe. Ehe es zu spät ist. Ja, betet für die Ehen, bevor es ist. Ich bin total verliebt in meine Frau nach über 30 Jahren. 35 Jahren. Hey, ist egal. Es fällt mir nicht einmal auf. Ich weiß nicht einmal, wie lange ich noch muss. Ich liebe sie, aber wir ringen darum. Jedes Mal, wenn ich ein Seelsorgegespräch habe, um Scheidung oder wo Leute, die wüstend oder sich das Schlimmste und schon vor Gericht sind und dann kommen sie in die Ehetherapie. Ich muss am Abend, sage ich, Herr, sage ich, Annette, heute ist die Zeit, wir müssen unsere Ehe wieder weihen. Ich weiß nicht, wie viele tausend Mal wir unsere Ehe schon geweiht haben. So viele Gespräche, wie wir hatten. Ich schütze meine Ehe, indem ich für sie einstehe. Die Waffenrüstung in dem Allen, in Jesus Christus. Das ist, ich muss das machen. Weil auch in der Gemeinde, auch in Deutschland, wo wir waren, das ist immer das Erste. Wo es kommt, ja, bei uns kriselt es. Kannst du uns helfen? Und dann, wenn man dann so Sachen hört, fährt man an zu trüllen. Und das haben wir seit Anfang an gemacht. Wir segnen unsere Ehe ganz bis wir weinen. Wir haben erst einmal geheiratet, aber geweiht haben wir unsere Ehe schon an der Dusela. Unsere Familie. Ehe, Familie. Oh Mann, unsere Kinder, die haben jetzt in den nächsten Schuljahr, unsere Kindeskinder haben in den nächsten Schuljahr schon wieder so viel Mist, wo dazugekommen ist. Widergöttliches. Katastrophales. Pentagrammzeichen und so im Lehrplan und all Quatsch. Einfach, dass man die religiöse Multikulti irgendwie noch kann befriedigen, dass alle irgendwie noch können sagen, wir haben auch noch etwas beigesteuert. Das ist so bebettend für eure Kinder und Familie. Und es ist ja so, das sage ich im Alten Bund, ist ja so, dass man sagt, bete für dich, für deine Kinder und deine Kindeskinder. Das ist die Generationenverantwortung, die jeder hat. Wir können nicht für unsere Urenkel beten. Wir beten zwar für unsere Segenslinie, dass sie Gott erhalten, aber mein Gebet, mein kraftvolles Gebet ist für unsere Ehe, für unsere Kinder und für unsere Kindeskinder. Weiter komme ich nicht. Vielleicht bin ich mal 90 und dann habe ich Kindeskind. Zwar, ich habe mit 20 geheiratet, das erste Kind war früher da. Er könnte ich noch erleben. Aber die Kraft, die Gott verheißen hat, geht vom Vater, von den Eltern, zu den Kindern und zu den Kindeskind. Das ist der Familiensegen. In dem bleibt es. Und eure Kinder, wenn sie in dem Segen sind, übernehmen die nächsten drei Generationen und so weiter und so fort. Amen. Und wenn wir denn so aussehen, wenn ich letztes Mal, wo ich da war, in der Waffenrüstung, die nichts verhebt, kann ich das nicht machen. Und darum ist es wichtig, dass wir die Serie oder die Predigten, die wir jetzt anschauen, oder die Aussagen, dass wir da ihnen einfach sagen, mal, ich nehme das jetzt als eine Bibelschule für mich, ich will da ihnen fest sein. Ich darf so eine Predigt auch zusammen hören. So wird ich aussehen. Ich habe zwar, meine Muskeln sind zwar runtergefallen, ich habe früher ganz viele Muskeln gehabt, aber jetzt sind sie da unten. Aber so eine Rüstung, die hat man gut, dann würde man es nicht so merken, oder? Ich wollte nämlich kein Korsett tragen. Jetzt muss ich mal schauen, auf welcher Seite ich bin. Gut, da sind wir. Ja. Also, die Bibel nennt drei Punkte, wo eigentlich von dem in dem Allen, in Christus sein, was von uns verlangt ist, wo wir nicht drum herumkommen, wenn wir Waffenrüstung anlegen wollen. Das Erste ist, der Gotteskrieger, die Gotteskriegerin muss lebendig sein, muss geistlich lebendig sein, wenn er eine Waffenrüstung will. Zweitens, wer eine Rüstung will, muss geistlich fit sein. Und der dritte Punkt ist, der die Rüstung geht, als Gotteskriegerin, als Gotteskämpferin, muss geistlich kraftvoll sein. Und das ist jetzt keine Auswahl, die ich euch gebe, ja, ich bin halt ein bisschen ruhiger Christ und so. Nein, es geht um dich. Das in dem Allen, das ist dein Familienbereich, das ist dein Arbeitsbereich, in dem sollst du stark sein. Das ist nicht eine Auswahl, nein, ich bin halt ein stiller Beter und so. Nein, das ist die Grundlage, das hat der Paulus von der Gemeinde verlangt, weil die Gemeinde, die so schnell gewachsen ist durch den Ephesus, sie ist unter Not gekommen. Ihre Familien sind angegriffen worden. Ihre Pastoren sind umgebracht worden. Alles Mögliche ist dort mal passiert. Da muss man in dem muss man stark sein. Und darum ist es wichtig für jeden von uns. Also, der, wo die Rüstung gesteckt wird, muss geistlich lebendig sein. Es gibt, ich habe das mal in einem Film gesehen, in einem Schwarz-Weiß-Film, da, so, das war ganz wackelig, so, aber es ist ein cooler alter Film über Ritterschaft. Und dann ist in einer Burg ist der König ist gestorben. So nennt es eigentlich. Weil normalerweise muss der König vorausreiten, oder? Was haben sie gemacht? Sie haben ihm ein Holzkreuz in die Rüstung gesteckt, haben ihn tot aufs Ross gesetzt und haben dann losreiten lassen. In dem Moment, wo er zur Tür raus ist, also zum Tor raus, geht er am Ross. Einer, der wie Waffenrüstung gesteckt wird, muss lebendig sein. Geistlich lebendig sein. Ein Soldat, der tot ist, dem kannst du ein Schwert geben, der nimmt es nicht. Du kannst ihm die beste Gerechtigkeit ihm anlegen. Leg es an. Er wird es nicht nehmen. Um jetzt mal ein bisschen auszuschweifen, du kannst ihm die schönste Brut vorbeibringen. Die schönste Frau. Der verzieht kein Lächeln. Kannst du ihm eine Million anlegen? Er nimmt sie nicht. Ein Toter ist tot. Und darum ist es wichtig, dass wir geistlich lebendig sind. Grundsätzlich ist jeder Mensch seit Adam und Eva geistlich tot, weil die Sünde ins Leben gekommen ist. Das hat alles kaputt gemacht. Ist tot. Unsere Beziehung zu Gott ist tot. Die Antenne, wo wir in Harmonie und Verbindung zu Gott waren, sind die ersten Menschen, ist mit der Sünde, ist das wie wenn ein Starkstromschlag reingeht, ist kaputt gewesen. Die ganze Sendestation ist kaputt gewesen. Ich weiss noch, wo die Handy ganz neu waren und die einen haben eins gehabt, die anderen nicht. Die einen haben einfach den Hausschuh genommen ans Ohr gehabt, dass sie auch irgendwie cool sind. Aber ich weiss noch auf der Baustelle, wie das ein Klettern war auf dem Gerüst. Jeder hat Empfang gesucht. Sicher. Das ist noch nicht mit Farbe, sondern nur Buchstaben haben wir da und Zahlen. Und dann sind wir mit unserem Nokia, weiss ich was, Jahrgang 001, also sind wir aufgeklettert. Ich habe Empfang, ich habe Empfang. Plötzlich sind alle da gewesen. Empfang. Wir brauchen Empfang von Gott. Wir müssen lebendig sein. Und für das, also da habe ich sogar ja, eine Bibelstelle dazu. Der Paulus hat das im Epheserbrief vorne, wir bleiben im Epheserbrief da jetzt. Ihr wart tot in euren Übertretungen und Sünden. Ihr seid nicht einmal fähig, sie zum Frucht zu bringen für mich, weil wenn ich nicht in euch lebe, dann ist die Frucht, die ihr bringt, weil ihr faul seid, kommt faule Frucht. Da isst niemand. Aber, dann sagt er auch, nun aber sind wir durch Jesus Christus lebendig geworden. Also durch wer werdet ihr lebendig? Durch Jesus. Jesus Christus und in ihm werdet ihr lebendig. In ihm ist dann auch die Kraft zum Weitergehen. Nur ein Mensch, der durch Jesus Christus gerettet worden ist, ist lebendig. Ist wiedergeboren. Ist wiedergeboren. Ich frage jetzt ganz krass, bist du wiedergeboren? Du kannst auch theoretisch nicken. Aber hast du neues Leben von Jesus Christus in dir? Wir machen jetzt gerade mal eine Diagnose, um das feststellen. Eine Lebendigkeitsdiagnose. Weil das ist jetzt wichtig, weil das ist der erste Schritt, zum Rüstung anlegen, ist, dass jemand lebendig ist. Alles andere sieht aus wie Zombie-Show. Also, wenn du das kannst, die nächsten 5 Sätze kannst unterschreiben, dann bist du lebendig. Dann ist aber keine Ausrede mehr. Also, du darfst weiternicken. Einfach mit Konsequenz. Glaubst du, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist? Da gibt es ganz überzeugte Nicker. Die Teufel glauben es auch. Gehen wir weiter, jetzt wird es konkreter. Du hast es selber lesen. Ich bin zu Gott umgekehrt. Lass uns das mal laut.
Ich bin zu Gott umgekehrt.
Hast du das unterschrieben?
Ja.
Also jetzt, wenn du nicht Ja sagst, es schaut dich niemand an, wir haben nachher noch Zeit miteinander. Ich habe Jesus bewusst als Erlöser in mein Leben eingeladen. Das ist im Fall kein Witz, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist das Traurige. Wenn man in Gemeinden evangelisiert, die eigenen Kinder von der Gläubigen aus der Gemeinde kommen und nicht wissen, ob sie gerettet sind. Und es wäre einfach ein Gespräch mal über das Thema. Und ich weiß noch, wo es bei uns Thema war. Bei uns, wir haben mal Vorwürfe bekommen, sind eure Kinder, von wem ist das gewesen? Wo gefragt hat, sind deine Geschwister die gerettet oder so? Und dann war das bei uns. Einer von meinen Brüdern hat meinen Eltern vorgeworfen, sie wüssten ja gar nicht, ob ihre Kinder gerettet sind. Und dann hat die Mutter gesagt, mol, das weiß ich, bin bei jedem dabei gewesen. Also das ist so wichtig, dass man das weiß. Und nicht sagt, mein Sohn ist jetzt 28, ich weiß eigentlich gar nicht, ist er schon bekehrt? Ja, also gibt's. Ich gehöre Jesus Christus mit Haut und Haaren, er ist mein Herr. Jetzt wird es natürlich, das ist nicht nur zum Lesen. Überleg doch, was das heisst, oder? Der Hausherr hat den Schlüssel. Hausherr hat das Geld. Hausherr hat mein Portemonnaie. Hausherr fährt mit mir Auto, obwohl ich zügig fahre. Ist noch nie rausgefallen, aber er hat mich schon auf die Bremse gedrückt. Mir hat mich auch schon blitzen. Letztes Mal, als ich im Gottesdienst gefahren bin, hat es mich geblitzt. Ich sagte, Herr, danke, ein Foto. Sie können es brauchen. Jetzt ganz wichtig, ich will Jesus immer ähnlicher werden und folge ihm nach. Es gibt keine Bekehrung und Wiedergeburt ohne Nachfolge. Jesus hat nie gesagt, kommt zu mir, ich rette euch, dann könnt ihr auf dem Parkplatz schlafen. Nehmt das Gnadenbad und schaut, dass ihr nicht versaufen in der Gnade, aber einfach still sein. Nein, Jesus hat gesagt, wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Nachfolge. Und das fährt dem Kleinen an. Einfach mal sagen, ich will. Heißt, schau, was hat Jesus gemacht? Er war barmherzig, er hat Geld verteilt, er hat einfach für Leute gebetet, er hat geredet mit den Jüngern, er hat geredet mit den Sündern, er hat sich nicht besonders gehalten. Erst, wenn Genossenschaftsfest war, an dem Tisch gesessen, wo die Siffkumpanen sitzen und einfach sich dazu gesetzt und einfach mal ausgestrahlt, was er können. Das ist unseres. Wo wir einfach auf Jesus schauen, was hat er gemacht. Das ist nicht kompliziert. Einfach mal machen. Dankbar sein. Jesus ist dankbar gewesen. Er dankt fürs Brot. Also wenn du das kannst unterschreiben, dann bist du gerettet. Dann ist der Moment, wo du kannst fragen, Herr, brauch meine Füße, brauch meine Hände, brauch meine Augen, mein Maul, meinen Kopf, meinen Hals, brauch mich, inspiriere mich, führe mich. Das ist der Punkt, da fängt Nachfolge an, Bereitschaft. Der in der Rüstung steckt, muss geistlich fit sein. Es gibt Christen, die gehen geistlich am Stock. Es gibt ganze Gemeinden, die kommen mal vor ins Behindertenheim. Geistliches Behindertenheim. Weil die Grundlagen nicht da sind. Und man fragt sich, die sind schon so lange im Glauben dabei. Es gibt Leute, die sind geistliche Asthmatiker. Die husten einen ab, innerlich, wenn sie Bibel lesen, weil sie anscheinend nichts verstehen. Sie sind einfach schwach. Schwach, nicht weil sie krank wären. Nein, nicht weil sie nichts tun für ihre Fitness. Sie kommen nicht in Gottesdienst, sie kommen nicht in Anbetung, sie verwehren sich, indem sie sagen, ich komme zwar in Gottesdienst, aber was denn vorne sagt, das ist bloß, da will ich nichts damit zu tun. Die Verwehrung, wenn man nicht trinkt, wenn man nicht isst, kann man nicht fit sein. Wenn man nicht mit Jesus will unterwegs sein, dann wird man schwach, dann wird man krank. Es gibt auch viele Leute, die geistliche Herzbeschwerden. Weil irgendetwas ist im Leben gewesen, was vorgefallen und sie haben einen Vorwurf gegen Gott, eine Bitterkeit. Kennt ihr nicht. Müsst ihr einfach weiterverzählen an Leute, die das schon mal gemacht haben. Aber die Bitterkeit, wenn man gefühlt hat, Gott hat mir jetzt etwas genommen, Gott hat mir etwas entrissen, Gott hat mich einfach in die Falle laufen lassen. Oh Gott, das vergibt er nie. Leute, sagen nicht, das gibt es nicht. So Leute habe ich schon gesehen, die sind krank geworden. Verkrümmte Hände, Rheuma, schlaflose Nächte. Und dann hören sie Predigt. Und dann merkt sie, oh Herr, was habe ich ausgesprochen? Ein Fluch über mein Leben. Kommen die Führer, lassen für sich beten. Augenblicklich stehen sie aus dem Gebet auf. Die Hände gehen wieder, Rücken steht wieder. Kopf tut nicht mehr weh. Und nach 3 Tagen hörst du, sie gehen schlafen wie schon seit Jahren nicht mehr. Fit. Ich weiß, fit heißt nicht nur, der Paulus sagt ja auch ganz klar, leibliche Übung ist zu wenig nütze. Aber er sagt nicht ganz unnütz. Also man sollte sich schon ein bisschen bewegen, auch geistlich. Also wenn du geistlich kränklich, wenn du jetzt gerade merkst, ich habe Herzbeschwerden, resigniert, mein innerer Mensch, der ist schwerer als ich selber, Dann werde ich dir drei Vitamine auf den Weg geben, dass du, wenn du krank bist, wieder in Gang kommst. Erstens, richte dein Denken aus auf das, was Jesus Christus da hat. Es ist immer der Anfang. Immer bei der Umkehr ist das schauen, was Jesus gemacht hat, am Kreuz für dich da hat. Sei dir bewusst, Jesus Christus hat dich am Kreuz 100% gekauft. Da gibt es nichts mehr. Und er hat dich erkauft, nicht für einen Tag, nicht für eine Woche, nicht für 10 Jahre, für 15 Jahre oder bis ins Rentenalter, dass du dann in Depression fällst. Nein, das Kreuz steht fest und deine Erlösung ist, bis du vor Gottes Thron stehst. Sie ist gültig. Und Hebräer 10, Vers 14 steht, denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, fertig gemacht, die geheilt werden. Mit einem einzigen Opfer hat er die für immer, ever, 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 vollendet. Das ist schon perfekt, die geheiligt werden, die ihm nachfolgen. Das gilt de jure und de facto für die Rechtswissenschaftler unter uns. Er hat, jetzt müssen wir hören, den Schuldbrief ans Kreuz geheftet. Er hat den Schuldbrief gezahlt, mit all seinen Forderungen hat ihn ans Kreuz geheftet. Wenn ich in ein Restaurant gehe und es lädt mich jemand ein zum Essen und gehe zahlen, wäre ich der grösste Depp, ich würde hinterher hecheln und nochmal zahlen. Es ist doch gezahlt. Wenn gezahlt ist, ist gezahlt. Und Jesus hat gezahlt. Ein für allemal zahlt. Das ist ganz wichtig, dass wir das in dem Moment, wenn wir angegriffen sind, es kann dir deine Gotteskindschaft dort niemand nehmen. Darum ist es ganz wichtig, sein Denken, wie wir es am Anfang in der Predigt gehört haben, am Kleinen freuen. Aufs Kleine schauen und das nicht ausblenden, sich an den kleinen Blumen freuen. Und so kann man sein Denken ausrichten. Du kannst immer nach links denken und nach rechts denken, aufdenken, abdenken. Du entscheidest da in deinem Herz, was denke ich. Denke ich, Gott ist gut oder Gott hat mich im Stich gelassen? Denke ich, Gott ist gut, dann bleibe ich dort dran und dann entfaltet sich das. Und das ist genau das Gleiche da. Das vor Augen behalten. Das ist alles. Und das ist, wenn man leidet, ist das gar nicht so einfach. Es ist ein Kampf. Und das ist waffrisch. Es ist ein Kampf, das festzuhalten. Der Paul sagt, züchtigt eure Gedanken, das heißt, richtet sie auf das aus, was euch stark macht. Die zweite Vitamine ist, Gottes Liebe ist jeden Tag neu und vollumfänglich für dich da. Jesus ist für dich da, er liebt dich, auch wenn du das nicht fühlst. Das ist auch so ein Punkt. Wenn man einen Aufruf macht zur Entscheidung, kommen die Christen vor, die sagen, ich fühle mich nicht geliebt. Meine Güte. Wenn Jesus am Kreuz auf Golgatha für dich gestorben ist und Jesus, Gott, der Vater, ihn dahin gegeben hat, was soll er uns noch mehr schenken? Also es ist alles schon gemacht. Alles, es ist so viel Liebe. Ich spüre es nicht. Leute, ich bin seit dem 88 geheiratet. Ich liebe meine Frau. Und ich weiß, dass sie mich liebt. Ich muss das nicht immer... Sie muss das nicht mehr aufbeschwören, oh, liebt er mich, liebt mich, liebt mich, liebt. Nein, das ist da. Auch wenn ich jetzt nächste Woche auf Mandat bin, ich bin einfach ein paar Tage weg, ich weiß, sie liebt mich. Das ist ganz fest. Ich muss das, auch wenn ich mit Kollegen frage, ich weiß, meine Frau liebt mich, auch wenn ich sie nicht sehe, auch wenn ich jetzt nicht gerade ihre Hand kann geben und kuscheln und weiß nicht, was, sie liebt mich. Ich weiß das. Das steht für mich außer Diskussion. Wenn ich Gott nicht fühlen. Stell dir mal vor, Gott müsste dir die ganze Zeit uns Gefühl geben. Wie das wäre geschwollen in der Gemeinde. Alle so liebeserfüllt. Voll alle umarmen, knuddeln. Du kannst ja gar nicht miteinander reden. Also ich liebe meine Frau, wenn ich mit ihr rede, auch spazieren. Ich habe ihr nicht immer die Hand. Aber ich gebe sie ab zu gern über. Aber auch, ich weiß, dass sie mich liebt. Und das ist bei Gott doch genau gleich. Er liebt uns. Er hat das so. Er hat das, was soll er denn noch machen? Du bist geliebt. Sag mal, ich bin geliebt. Von Gott. Durch Jesus Christus. Und durch den Heiligen Geist hat er seine Liebe in mein Herz ausgossen. Römer 5,5. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Hammer. Das ist gut. Drittens. Gottes Gnade ist jeden Tag neu vollkommen für dich da. Stell dich auf den Grund der Gnade. Du hast heute Morgen nie gesagt, mit dem du ab und zu aufstehst, gell? Oder ein Gedanke, was ist das gewesen? Morning has broken. Und ich dachte, genau. Und bei mir ist es, allmorgen ist ganz frisch und neu, das Herr in großer Gnade und Treue. Sicher, das habe ich als Kind, ich muss das glauben, ziemlich früh in meiner Kindheit schon eingeprätscht bekommen. Bei jeder Bibelstunde, wo mich der Vater mitgeschleppt hat, ist das nie gesungen worden. Und ich bringe das nicht aus dem Kopf raus. Ich habe es noch nie vergessen. Aber es kommt mir immer wieder. Ich kann auch verbeten, plötzlich kommt, allmorgen ist ganz frisch und neu. Das Herr in Gnade und große Treue. Und ich bin schon so dankbar gewesen. Ich weiß nicht, wo ich das gelernt habe. Ich weiß nur, ich glaube, mit der Muttermilch, spätestens mit der Muttermilch, wenn sie schon im Spital das gesungen haben, habe ich das in mir drin. Gottes Gnade hört nicht auf. Gottes Gnade. Gottes Gnade ist immer für dich da. Stell dich mit einem Lied, nicht wegen, wie wir das machen, oder einfach mit dem Bewusstsein, stell dich auf den heiligen Grund der Gnade. Ohne, wenn du das nicht begreifst, kannst du die Waffenrüstung nicht tragen. Die Gnade ist immer für dich da. Ohne seine Gnade wäre ich als Christ schon lange gescheitert. Ich habe einige Mal gegen Gott monatelang getrotzt. Ihr nicht, ich weiß, sie sind. Ich habe getrotzt. Ich habe gesündigt und habe sogar noch verteidigt vor Gott und vor Menschen. Meine Güte, wie können wir Menschen, wir können gar nicht ohne Gnade auskommen. Wir können es nicht, ich kann es nicht. Und ich würde heute nicht da stehen, wenn ich nicht an Gnade von Gott glauben würde. Es wäre für mich unmöglich. Mir geht es wie dem Paulus, der im Römer 7 gesagt hat, das Gute, das ich tun will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Ich denke, der Paulus hat sich da selber erkannt. Ich glaube nicht, dass er ein Strich war von Heiligkeit, von A bis Z, sondern er war ein Nachfolger, der in der gleichen Nöte auch gelebt hat wie mir. Und wenn er das dem Paulus sich das getraut, sage ich, es gibt viele Theologen, die das wegdiskutieren und sagen, nein, der Paulus ist, Nein. Das ist ehrlich. Und ich denke, die Ehrlichkeit steht uns auch an. Und dann ist einfach noch die Zusage aus Römer 5,20, wo die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger. Und ihr müsst euch vorstellen, Gnade ist nicht einfach ein Zuspruch, wo Gnade. Gnade ist bei Gott immer ein Wesen, eine Natur, eine Gestalt, eine Form. Etwas, das lebt. Gnade ist etwas Lebendiges. Wir können das mit unseren jetzigen Augen nicht sehen. Aber Gnade ist etwas, das durchdringt, das überall da ist. Und darum ist es wichtig, seine Gnade ist jeden Morgen neu. Du bist begnadet, du bist umgnadet, durchgnadet und manchmal auch durchknettert. Aber hauptsächlich mit viel Gnade. Gut, gehen wir einen Punkt weiter. Der letzte Punkt, der in der Rüstung steckt, muss geistlich kraftvoll sein. Da bei der geistlich kraftvoll geht es nicht um Körperkraft. Das steht ja eigentlich schon da. Es geht nicht um Körperkraft, es geht nicht um Gefühlskraft, es geht nicht um Willenskraft, nicht um Denkkraft. Es geht um Kraft, die Gott uns gibt. Und das wird auch in der Gemeinde oft verwechselt, auch bei Prediger haben, kann auch bei mir passieren, dass ich einfach durch meine Naturerscheinung, die ja sehr klein ist und ängstlich, einen Eindruck hinterlasse und die Leute, dass der Eindruck haben, oh, das ist jetzt aber kräftig sein. Ich kann auch täuschen. Es kommt darauf an, was ist da drin? Wie steht mein innerer Mensch? Das ist ja die grösste Gefahr überhaupt. Der Teufel ist ein Heuchler. Er stellt immer etwas Blödes dar. Und wenn er uns zu etwas bringen kann, natürlich ist mein Bestreben, in Einklang Seele, Geist und Körper zu funktionieren. Aber Es gibt auch Leute, die sind wahnsinnig gut in der Musik. Und die werden in hunderten von Videos auf YouTube, haben die Lobpreis, Gottesdienst und alles Mögliche. Und manchmal schudert es mich. Und ich frage, ist das jetzt wirklich Kraft? Also wir haben heute Lieder gesungen, die einem nötigen zum Nachdenken, haben das gemerkt? Man kann nicht einfach die Texte nehmen und rausplottern. Sondern Text für Text. Und dann der Thomas, der noch sagt, pass auf. Da. Und dann fragt man es tatsächlich auch, weil hey Mann, das macht einem demütig vor dem Lebendigen, vor dem riesengroßen Gott, der sich uns offenbart hat. Seine Kraft. Jesus hat es versprochen, also erstmal, werdet stark in dem Herrn und der Macht seine Stärke und dann werdet Kraft erfüllt. Also das ist ja der Vers 10, wo wir jetzt dran sind. Werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Da heißt es wortwörtlich, werdet Kraft erfüllt und das Wort heißt Dynamoste. Mann, ist griechisch. In dem Herrn und in der Macht seiner Stärke, also in ihm. Und das Dynamo, das kennen wir ja. Die Dynamis. Das ist halt Dynamit, Dynamo. Das ist die Kraft, die freigesetzt wird. Die kommt von ihm. Und jetzt ist natürlich, wer oder was ist die Kraft in Christus? Das ist Geheimnis verraten. Apostelgeschichte 1,8. Ihr werdet Kraft, Dynamis, das ist eben genau das gleiche Wort, also gleiche Wortstamm, des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein. Kraft erfüllt, heißt erfüllt sie mit dem Heiligen Geist. Je mehr wir im Geist Gottes, im Heiligen Geist Raum geben in unserem Leben, das haben wir schon 100 Mal gehört. Jetzt möchte ich euch einfach, dass ihr es nochmal hören, als ob ihr es noch nie gehört hättet. Je mehr Raum ihr im Heiligen Geist in eurem Leben Raum gebt, je mehr wirst du stark in Jesus Christus, denn der Geist Gottes ist der Geist von unserem Herr Jesus Christus, das ist identisch. Der Geist Christi drängt sich nicht auf, sondern er kommt dort, wo man ihn lässt. Ich habe leider keine Geistbrille da, sonst könnte ich schauen und würde genau sehen, der Levelstand, der bei jedem von euch ist. Und dann könnte ich sagen, du, hey, wir haben nachher noch ein Gespräch. Kommst du auch noch ins Gespräch? Du? Und aber das ist entscheidend. Der Geist Gottes drückt nicht rein. Weißt du, wie oft wünschte ich mir, der Geist würde mich am Nacken nehmen? Würde mich am Nacken nehmen und mich in Willen Gottes drücken? Und ich habe ihm das schon erlaubt. Er macht es nicht. Er will, dass ich ihm den Raum gebe und mitkommen mit meinem Herz, dass er mich an den Ort führt, wo er mich will haben. Ich wäre am liebsten dort auch perfekt, dass ich weiss, Entschuldigung, geh da. Er will, dass ich höre. Er will, dass ich ihm Raum gebe. Stellt euch mal vor, ein Künstler wird auf die Straße gesetzt, ein Künstler in allem. Kennt ihr so Leute? Es gibt Leute, die können alles. Die können Klavier spielen, Flöte spielen, Saxophon, Trampolin springen, die können Farbwand schmieren, die können basteln, es klappt ihnen alles. Und stell dir vor, so einen Künstler sucht eine neue Wohnung. Jetzt kommt er zu einem und sagt, ich habe eine Wohnung. Oh, super. Dann geht er in die Wohnung, es gefällt ihm, dann sagt er, hören Sie. Ich will, dass die Wohnung möglichst klein bleibt. Da wird kein Bild aufgehängt. Nein, die Kästen müssen dort stehen bleiben, wo sie sind. Bitte tun Sie nichts, auch keine Blumen auf dem Balkon. Nein, das will ich eigentlich nicht. Sie spielen doch nicht etwas Instrument. Stell dir vor, und er müsste so eine Wohnung nehmen, so einen Künstler, so einen Begabten. Der hockt in der Wohnung und Gott innerlich zieht er sich zurück. Er wird, wie die Bibel sagt, dämpft. Dämpft den Geist Gottes nicht. Er wird richtig gedämpft. Und die Küche gesteckt. Und in aller Not tut er noch kreativ bachen. Leislich. Ja, nicht singen. Ab und zu macht das Fenster auf, zum Vögel zu hören, wenigstens, dass draußen noch andere gibt. Genau so ist es. Viele Leute haben ihren Heiligen Geist in die Küche eingesperrt. Dort muss er geistlich bachen. Ab und zu muss er eine Offenbarung schenken. Aber sonst! Sagen, hey, geh zu deinem Nachbarn. Oder wie zu Anne gesagt, du gehst jetzt zu Sarah. Das heißt, ich sage, Herr, heute nicht, sage ich einmal am Morgen. Keine Zeit. Er macht es gleich. Der Retter. Der Geist Gottes, der nur in der Küche klebt. Wo nur darf bachen, dass ich innerliche Versorgung habe. Wo ich dann rauslasse, wenn ich einen Worship-Gottesdienst stehe. Aber sofort, hey, Ordnung. Du blallst mir doch kein Bild in mich rein. Ich will kein Bild, ich will keine Vision. Ich will nicht in die Vaterschaft gehen. Ich will keine Berufung. Ich will das nicht. Ich will auch in meiner Gemeinde vielleicht der sein, wo ich will sein. Der arme Heilige Geist, was der alles erlebt auf der Welt. Und der Paulus sagt, wir sollen nicht dämpfen. Ja, der ist schon selber im Kochtopf und wird dämpft, wenn wir ihn so einsperren. Aber es gibt auch noch viel Ärger. Es gibt die in den Putzkasten, alles mögliche. Putzen soll er. Aber ja, nichts umstellen. Ich plakatiere, es ist ja nicht, betrifft euch ja nicht, aber erzählen es euren Freund weiter. Stark werden. Genau. Der Heilige Geist, das ist mir noch ganz wichtig zu sagen, um ihn auch verteidigen. Der Heilige Geist wird niemals euch eine Anweisung geben, wo im Widerspruch zur Heiligen Schrift entsteht. Niemals! Der Heilige Geist wird niemals, was Jesus gesagt hat, in Frage stellen. Er wird niemals sagen, heute darfst du das Gesetz brechen. Niemals! Weil wir erlebt haben, dass Jesus uns gerettet hat und uns den Geist von der Freiheit gegeben hat. Das ist der Geist Christi. Er wird Gottes Wort niemals widersprechen. Ich komme zum Schluss. Stark werden heisst im Heiligen Geist Ruhm geben, heisst gesund sein, heisst lebendig sein, heisst fit sein. Und mein Wunsch ist eigentlich, dass wir alle miteinander den Heiligen Geist nicht betrüben. Wie es auch im Epheserbrief steht, in dem Brief, wo wir dran sind, Epheser 4, 30. Gebt ihm nicht die Küche, denn ohne ihn verfliegt die Kraft und die Freude Gottes. Ich freue mich an Gott, ehrlich. Ich freue mich. Aber es gibt Zeiten, wo ich auch weniger Freude habe. Und dann muss ich mich auch wieder ausrichten lassen durch den Geist Gottes. Merksatz zum Schluss. Der Heilige Geist ist kein Hausbesetzer, der die Räume in deinem Lebenshaus an sich reißt. Er wartet, dass du die Türen in deinem Leben öffnest. Darum werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr Widerstand leisten könnt, dass ihr bestehen könnt gegen die listigen Angriffe des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit den Machthungrigen und den Gewalttätigen, mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen. Darum ergreift die Waffenrüstung Gottes, dass ihr Widerstand leisten, alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, das ist ganz wichtig, steht fest auf Gottes Wort. Umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit, angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen beschuht und gut gestiefelt, gut geschnürt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. In dem Allen, zu dem Allen, vor dem Allen ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das lebendige Wort Gottes ist oder im Grundtext das Rema, das direkt gesprochene Wort, was der Soldat hört, wenn der Hauptmann ruft. Das ist nicht das, wo im Dienstvorreglement drin steht, sondern das ist das direkte Wort, das direkt gesprochen wird. Amen. Wenn jemand vorne, wo wir die Lebensdiagnose durchgemacht haben, in Noko ist, dann sind wir gern bereit, bin ich dir gern bereit, anhand der Bibel Weg zu Jesus Christus zu zeigen. Es lohnt sich, das Leben anzufangen. Wenn du den Eindruck hast, oder nein, sagen wir es anders, heute ist ein guter Tag, den Geist aus der Küche zu lassen. Jetzt wissen ihr, was ich meine. Denkt, nehmt den Gedanken mal mit, dass Jesus Christus in eurem ganzen Leben kann wirken. Der Geist Gottes, sein Geist, kann wirken. Lasst ihn einfach mal heute frei. Lasst euch überraschen, ob er euch heute eine Prophetie gibt. Ein Segensgruß, eine Information, was auch immer. Ein Bild, vielleicht lasst ihr mal etwas malen. Und dann lade ich einfach ein, wie ich es am Anfang gesagt habe, heute ist ein guter Tag. Ich lebe immer noch aus der Anbetung vom Anfang, diesen tollen Lieder, die meine Seele gereinigt haben, dass ich euch bitte, nehmt die Zeit, wenn jemand Handauflegung braucht, einen Zuspruch, ein Segen, Gebet für Heilig, nutzt die Zeit. In Jesu Namen, Amen. Ja. Was habe ich gesagt?
Habe ich da recht verstanden?
Nein, was nochmal?
Dann ist man gesund, dann ist man nicht krank.
Nein, das habe ich nicht gesagt. Sonst wäre ich vielleicht da. Nein, habe ich das gesagt? Dann ist es missverstanden worden. Das würde ich nie sagen. Weil, und ob ich schon wandere im Finstental, ja, vielleicht habe ich kein Unglück und doch habe ich Rückenschmerzen. Das gibt es. Aber wir beten für Krankheit. Wir haben doch den Weg, dass wir das Angebot haben. Und auch wenn es beim ersten Mal jemand nicht gesund wird, sage ich, hey, ich mache dich jetzt nicht verantwortlich für unsere Kirchengeschichte, von dem ganzen Unglauben, wie es in der Schweizer Land ist, in unserer Gemeinde, dann müssen wir dranbleiben, bis sich der Glaube neu entfaltet. Und darum sage ich, Amen, Jesus heilt. Amen.